Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. Das ist jetzt schon die dritte Folge von Maybe Baby. Die Folge heute steht ganz unter der Frage, was ist eigentlich normal? Ich will mit euch der Frage auf den Grund gehen, was eigentlich normal ist bei einem Kinderwunsch. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass man schwanger wird? Wie lange sollte das dauern? Und wie wahrscheinlich ist es, dass eine Kinderwunschbehandlung Erfolg hat? Ich werde euch ein paar konkrete Zahlen nennen, aber ich will euch vor allem versuchen nahezubringen, wie man wissenschaftlich über diese Fragen nachdenken kann und wie ich über diese Frage nachdenke. Im zweiten Teil des Podcasts heute will ich euch den letzten Teil unseres Kinderwunschweges erzählen. Der steht auch irgendwie unter der Frage, nach dem ganzen Drama der letzten Jahre wird jetzt alles normal. Ich will es gar nicht so spannend machen, ich kann euch gleich sagen, dass es natürlich alles nicht normal ist bei uns. Und mehr dazu erfahrt ihr dann am Ende des Podcasts. Bin ich eigentlich normal? Ist das, was hier alles gerade passiert, normal? Bin ich unnormal? Was ist eigentlich normal? Das sind alles Fragen, die man sich im Laufe so einer Kinderwunschbehandlung oder wenn man mit unerfülltem Kinderwunsch konfrontiert ist, ständig stellt. Zumindest geht es mir so. Ich suche immer nach Ankerpunkten, schaue, ist das hier gerade normal? Ist das alles noch im Rahmen? Falle ich schon wieder aus dem Rahmen? Sieht es bei mir jetzt gerade schon wieder schlechter aus als bei allen anderen. Wie ihr wisst, habe ich ja einen wissenschaftlichen Hintergrund. Also ich habe in den letzten Jahren als Wissenschaftlerin gearbeitet, habe mich sehr viel mit Zahlen auseinandergesetzt und ich dachte, dass ich mal so ein bisschen so einen wissenschaftlichen Input dazu gebe, was ich unter normal verstehe. Und wie ich in meinem Kopf so die Frage angehe, ob das eigentlich alles bei mir normal ist. Ich finde es eigentlich überhaupt nicht schön, in diesem Konstrukt normal und unnormal zu denken. Und ich finde es auch nicht schön, diese Worte zu gebrauchen. Ich finde es nicht schön, die für andere Leute zu gebrauchen und zu sagen, jemand ist irgendwie unnormal. Und ich finde es auch nicht schön, das in seinem eigenen Kopf zu gebrauchen. Und ich glaube, was es eher treffen würde, ist zu sagen, man ist halt einfach ein bisschen anders in einer Hinsicht und das wissen wir alle, anders sein kann ganz schön hart sein. Also auch wenn ich jetzt diese Worte normal und unnormal ganz viel gebrauche, finde ich eigentlich so eine Einteilung und eine Kategorisierung von Menschen total furchtbar. Und ich finde es auch selber furchtbar, dass man in dem Moment, wo man sich dann in so eine Behandlung begibt, dann zu so einer Kategorie gehört und irgendwie auf einmal unnormal ist in gewisser Art und Weise. Das ändert ja aber nichts daran, dass man eben genau in Kinderwunschbehandlung geht, weil irgendwie etwas nicht ganz normal läuft. Und was das eigentlich bedeutet, darüber will ich jetzt mit euch reden. In der Wissenschaft ist es so, dass wir ganz oft herausfinden wollen, was eigentlich normal ist für Menschen und warum manche Menschen unnormal sind. Ich versuche euch mal ein kleines Beispiel zu geben, wie wir normalerweise vorgehen. Stellen wir uns vor, ich will wissen, ob ich normal groß bin. Um das herauszufinden, muss ich erstmal wissen, wie groß Frauen in Deutschland normalerweise so sind. Wie gehe ich da am besten vor? Gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man könnte sich vorstellen, ich gehe jetzt auf der Straße rum, spreche irgendeinen beliebigen Mann an und frag ihn, was er denkt, welche Größe bei Frauen normal ist. Das ist vielleicht ganz interessant, aber das wird mich nicht der Lösung meiner Frage näher bringen. Ich kann genauso gut rumlaufen und mir irgendeine Frau auf der Straße rausgreifen und die mit einem Maßband vermessen. Dann habe ich schon mal einen Wert, aber der wird mir auch nicht sagen, welche Größe bei Frauen normal ist. Um das rauszufinden, muss ich jetzt ganz, ganz viele Frauen mit dem Maßband vermessen. Stellen wir uns jetzt mal vor, dass alle Frauen, die mir hier heute zuhören, ihre Körpergröße zuschicken. Das kann ich jetzt alles in einer Tabelle eintragen und dann kann ich im Anschluss daran eine Grafik machen, die zeigt, wie häufig ihr mir welche Größe zugeschickt habt. Das heißt, wie häufig ihr welche Größe gemessen habt. Und aller Voraussicht nach würde das eine sogenannte Normalverteilung ergeben, diese Grafik. Ich habe in dem Titelbild zur heutigen Folge, habe ich euch so eine Normalverteilung, so eine Kurve dargestellt. Eine Normalverteilung schaut ein bisschen so aus wie ein Hügel. Das heißt, die steigt auf der einen Seite an, dann gibt es so einen Höhepunkt, so einen runden Gipfel und auf der anderen Seite fällt sie wieder ab. Eine Normalverteilung zeigt uns, wie ein bestimmtes Merkmal in unserer Gesellschaft, in unserer Bevölkerung verteilt ist. Zum Beispiel die Körpergröße. Und generell kann man sagen, Häufiges kommt häufig vor. Das ist so der Gipfel der Normalverteilung. Und Seltenes kommt nicht so oft vor. Das sind die äußeren Enden dieser Verteilung. Wenn ihr mir jetzt alle eure Größe zuschickt, dann sollte ich im Schnitt messen. Ich habe nachgeschaut, im Schnitt ist man anscheinend 1,66 Meter groß als Frau. Und wenn genügend Frauen hier mir ihre Werte schicken, dann sollte das auch im Schnitt rauskommen. Das ist dann der Gipfel unserer Verteilung. Über die Hälfte der Frauen sind zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß. Das ist so der obere Teil, dieser mittlere Teil der Verteilung. So, jetzt kann ich mir die Frage stellen, bin ich eigentlich normal? Ich bin 1,69 Meter groß und wenn ich wissen will, ob das jetzt eine normale Größe ist, dann kann ich mir jetzt diese Verteilungskurve anschauen und schauen, wo sich mein Wert in dieser Kurve befindet. Die 1,69 Meter, das ist ja irgendwo da im mittleren Teil, da wo sich die meisten Leute befinden. Also kann ich jetzt in dem Sinne sagen, dass ich ganz normal bin. Also normal oder unnormal bedeutet eigentlich, wie wahrscheinlich ist das, was ich hier gerade bei mir finde, wenn ich mich vergleiche mit allen anderen Menschen. Also wir können uns merken aus diesem Beispiel, wenn wir bestimmen wollen, was normal ist, dann müssen wir uns viele, viele verschiedene Menschen anschauen. Und um sagen zu können, ob wir normal sind, müssen wir uns immer mit einer Vergleichsgruppe vergleichen. In der Wissenschaft sagt man jetzt oft, dass Personen, die einen Wert haben, der in die alleräußersten Enden dieser Verteilung fällt, das heißt, der zu den unwahrscheinlichsten 5% gehört, dass die Person auffällig ist in der Hinsicht. Das ist ein sehr arbiträrer Wert, das ist auch in der Wissenschaft sehr umstritten, aber es ist tatsächlich was, was oft herangezogen wird, diese 5%. Es lässt sich also gar nicht so genau sagen, was jetzt normal und unnormal ist, sondern es ist eigentlich so ein Kontinuum. Ich habe gerade gesagt, um zu schauen, ob wir normal sind, müssen wir uns eigentlich immer vergleichen. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei euch vielleicht schon was ausgelöst hat, weil wir uns ständig vergleichen, nicht jetzt nur beim unerfüllten Kinderwunsch, sondern insgesamt vergleichen wir uns ja ständig mit anderen. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir nicht normal sind. Wir fragen uns, warum läuft es bei mir immer schlecht? Bei den anderen klappt es doch auch sofort. Warum ist die schon wieder schwanger? Warum hat es bei der jetzt geklappt? Warum habe ich eigentlich schon wieder so viel Pech? Irgendwie weiß man, dass es schon manchmal eine Weile brauchen kann, bis man schwanger wird. Ich wusste, dass es ruhig auch mal ein paar Monate dauern kann. Ich wusste aber auch schon, dass es mit Mitte 20 jetzt nicht mehrere Jahre dauern sollte. Also mir war schon lange klar, dass das sehr unnormal ist, was bei uns passiert. Aber so wirklich bewusst geworden ist mir das eigentlich erst dann, als ich das so direkt beobachten konnte in unserem Freundeskreis, dass andere in meinem Alter versuchen, Kinder zu bekommen und sofort schwanger werden. Und auf einmal war es so, dass mein jahrelanger Weg, gemessen an vielleicht 2 Zyklen, die andere gebraucht haben, komplett unnormal war. Jetzt ist es so, das, was wir jetzt beobachten können in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, ist vielleicht nicht immer generell gültig. Das kann manchmal auch ganz schön verzerrt sein. Es kann zum Beispiel sein, dass uns manche Freunde gar nicht erzählen, wie lange sie wirklich versucht haben, ein Kind zu bekommen, oder dass sie es einem erst sagen, wenn es dann geklappt hat, und dann kann auch schon mal viel Zeit vergangen sein und dass man vielleicht eher von den Leuten mitbekommt, dass es klappt, wo es auch einfach sofort funktioniert hat. Das heißt, so wirklich weiß ich eigentlich nicht, ob die Referenzpunkte, die ich jetzt hier habe, ob das wirklich allgemein gültig ist, ob ich mich mit denen vergleichen sollte. Das heißt, um irgendwie so einen Vergleich anzustellen, brauche ich eine gute Datenbasis oder gute Zahlen. Ich habe versucht, Zahlen zu finden, um die mit euch zu teilen, und ich kann sagen, das war gar nicht so leicht. Und ich bin tatsächlich in einer Fortbildungszeitschrift für niedergelassene Ärzte hängen geblieben, die nennt sich Fortschritte der Medizin. Leider ist das ein Artikel, der ist nicht frei verfügbar. Da muss man zahlen dafür, um den zu sehen. Und deswegen kann ich den jetzt nicht einfach mit euch teilen und euch nicht einfach den Link reinstellen. Also ich werde euch die Quellenangabe in die Beschreibung dieser Folge packen, aber ihr werdet leider nicht einfach auf den Artikel zugreifen können. Der Artikel wurde geschrieben von Professor Dr. Gnoth, das ist ein Reproduktionsmediziner, und er fasst in dem Artikel verschiedene Fachpublikationen zu Schwangerschaftswahrscheinlichkeiten zusammen. Und ich wollte da einfach ein paar Zahlenwerte mal mit euch teilen, die ihr vielleicht auch so schon gehört habt. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass man innerhalb von einem Zyklus schwanger wird, 27,7%, also sagen wir ungefähr 25%, wenn man zum optimalen Zeitpunkt miteinander Verkehr hat. Das ist ein Wert, hatte ich zumindest so auch schon gehört. Das heißt, selbst zum optimalen Zeitpunkt, wenn alles stimmt, kann man sich gar nicht sicher sein, dass man schwanger wird. Grundsätzlich ist es jetzt so, dass meisten Paare innerhalb von einem Jahr schwanger werden. Und zwar sind das 92% der Paare, und die meisten Paare werden tatsächlich schon innerhalb der ersten 3 Zyklen schwanger. Das heißt, er nennt da als Zahlenwert 68% der Paare, die innerhalb der ersten 3 Zyklen schwanger werden. Das ist jetzt sehr undifferenziert, diese Zahlen. Grundsätzlich gilt, je älter man ist, umso geringer sind diese Wahrscheinlichkeiten, umso länger braucht es, bis man die gleiche Wahrscheinlichkeit erreicht. Außerdem gilt, je länger man schon erfolglos versucht hat, schwanger zu werden, umso geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es im nächsten Zyklus klappen wird. Also es ist so, dass diese 25% nicht jeden Zyklus aufs Neue gleich sind, sondern man startet eigentlich sogar mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass es im ersten Zyklus klappt. Und je länger wir nun versucht haben, umso unwahrscheinlicher ist, dass es noch klappen wird. Und hier wollte ich ein paar Werte mit euch teilen. Und zwar gibt es in dem Artikel eine schöne Übersicht, die das ein bisschen besser beschreibt. Dort heißt es, dass nach 6 erfolglosen Zyklen 50% der Paare in den nächsten 6 Zyklen natürlich schwanger werden. Das heißt, es hat 6 Monate nicht geklappt. Die Hälfte der Paare, die jetzt noch übrig sind, bei denen wird es einfach innerhalb der nächsten 6 Monate klappen. Die andere Hälfte, die dann noch übrig ist, ist entweder subfertil oder infertil. Das heißt, unfruchtbar oder eingeschränkt fruchtbar. So, wenn wir uns jetzt anschauen, wie es aussieht nach 12 erfolglosen Zyklen, dann ist es so, dass etwa 50% der Paare, die dann noch übrig sind, eine Aussicht haben, dass sie innerhalb der nächsten 36 Monate nochmal spontan schwanger werden. Und die andere Hälfte, die dann noch übrig bleibt, ist unfruchtbar. Und wenn man 48 Zyklen erfolglos probiert hat, schwanger zu werden, das heißt 4 Jahre, dann haben Paare nur noch eine sporadische Aussicht auf eine spontane Schwangerschaft. Um nochmal aufs Alter zurückzukommen, es zeigt sich, dass das Alter besonders am Anfang eine sehr große Rolle spielt. Also im ersten Zyklus, in dem man es versucht, ist tatsächlich, wenn man unter 30 ist, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt spontan schwanger wird, größer als 20%. Wenn man 35 ist, liegt die so bei 15%. Und wenn man 40 ist, dann liegt sie unter 10% schon. Also da gibt es sehr starke Altersunterschiede. Allerdings, je länger man es versucht, umso mehr gleichen sich dann diese Wahrscheinlichkeiten an. Und nach 36 Monaten ist es so, dass eigentlich es kaum noch Altersunterschiede gibt. Und es ist irgendwie auch ein bisschen traurig, weil dann einfach insgesamt die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass man nochmal spontan schwanger wird. Ich habe nochmal nach anderen Zahlen gesucht und bin da auf der Seite des National Health Service aus Großbritannien fündig geworden. Und die schreiben, dass in der Altersgruppe von 19 bis 26 Jahren nach einem Jahr 92% der Paare schwanger sind und nach 2 Jahren 98%. Und in der Altersgruppe von 35 bis 39 sind nach einem Jahr 82% der Paare schwanger und nach 2 Jahren 90%. Wir sehen also, unabhängig vom Alter, nach 1 oder maximal 2 Jahren ist eigentlich tatsächlich fast jedes Paar schwanger. Das ist so ein ganz guter Richtwert und zeigt auch ein bisschen, beim letzten Mal habe ich darüber gesprochen, dass oft diese 12 Monate als Definition für Unfruchtbarkeit angesetzt werden. Und man kann meines Erachtens schon sagen, dass wenn es innerhalb von 12 Monaten nicht funktioniert, dass das durchaus darauf hindeuten kann, dass irgendwelche Probleme vorliegen. Wenn man das jetzt einmal für sich so akzeptiert hat, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz normal ist, dann sucht man meistens einen Arzt auf oder geht gleich ins Kinderwunschzentrum. Dann geht das gleiche Spiel von vorne los. Jetzt wird man wieder mit ganz anderen neuen Wahrscheinlichkeiten konfrontiert. Man fragt sich, kann mir hier geholfen werden? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt schwanger werde? Wie vielen Paaren kann in meinem Kinderwunschzentrum geholfen werden? Wie hoch sind die Schwangerschaftsraten? Ist es gut, wenn ich eine Insemination mache? Soll ich gleich eine IVF machen? Ist es vielleicht besser, eine ICSI zu machen? In meinem Kopf waren dann auch so Sätze wie, ja, die Hälfte der Paare ist nach 3 Versuchen schwanger. Man denkt sich, ah, dann wird das bei mir vielleicht auch klappen. Oder was ist, wenn es bei mir nicht klappt? Läuft jetzt mal endlich alles normal? Bin ich ein Normalo von den Unnormalen? Oder bin ich auch bei den Unnormalen wieder komplett unnormal? Also das sind zumindest so die Fragen, die mir da durch den Kopf gingen. Ja, und wieder stellt sich die Frage, was ist denn jetzt eigentlich normal? Ich bin das damals so sehr analytisch angegangen. Natürlich kann man jetzt in Foren stöbern, man kann nach Erfahrungsberichten suchen, aber das muss man schon sagen, das sind oft verzerrte Beispiele. Oft hat man ja erst das Bedürfnis nach so einem Austausch, wenn man das Gefühl hat, dass es wirklich gar nicht vorangeht und dass wirklich alles unnormal ist. Das heißt, dass man oft auch mit Extrembeispielen konfrontiert wird. Was ich damals gemacht habe, ich habe versucht, irgendwie eine gute Datenquelle zu finden, zu schauen, wie hoch ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Und ich wollte euch gerne teilen, auf was ich da gestoßen bin. Das kennen vielleicht sogar auch viele von euch, denn das ist auf jeden Fall die beste Quelle, die wir in Deutschland haben, um uns diese Wahrscheinlichkeiten anzuschauen. Und zwar ist das das deutsche IVF-Register. Ich packe euch den Link in die Beschreibung der Folge rein. Ihr findet das auf www.deutsches-ivf-register.de. Das deutsche IVF-Register, das hat jedes Jahr, gibt jedes Jahr ein Jahrbuch heraus mit aktuellen Daten und Auswertungen der Kinderwunschbehandlungen in Deutschland. Und es ist so, dass da deutschlandweit 135 Kinderwunschzentren Daten beisteuern. Und im letzten Jahr zum Beispiel, das Jahrbuch, das ist, sind die Behandlungszyklen aus dem Jahr 2018, da wurden 106.890 Behandlungszyklen ausgewertet. Die gehen alle in diese Analysen mit hinein. Und es ist dadurch wirklich eine sehr reiche Datenquelle. Wahrscheinlich ist es so, dass viele eurer Behandlungszyklen Teil dieser Datenquelle sind. Ich zumindest musste damals auch was unterschreiben, was so die Teilung der Daten angeht. Das ist oft in den Kinderwunschzentren Voraussetzung, dass man einwilligt, dass diese Daten geteilt werden. Und ihr könnt euch einfach dieses Jahrbuch mal runterladen, da könnt ihr auch nachschauen, ob euer Kinderwunschzentrum Teil dieser Daten ist. Also ich kann euch das wirklich als Quelle nur nahelegen und man findet dort Antworten auf ganz verschiedene Fragen. Es geht grundsätzlich darum, wie die Behandlungsverläufe sind. Das heißt, wie hoch ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass man nach einer IVF oder nach einer ICSI schwanger wird? Das wird sehr detailliert nach Alter aufgesplittet. Es werden Schwangerschaftsraten dargestellt. Es werden die Fehlgeburtsraten dokumentiert. Es geht immer um die Frage, was ist jetzt besser, Frischzyklus, Kryozyklen? Und ein ganz großes, zentrales Thema ist auch die Frage, wie viele Embryos soll ich mir jetzt transferieren lassen? Wie verändert sich die Schwangerschaftsfehlgeburtsrate, Mehrlingsschwangerschaftsrate, je nachdem, wie viele Embryonen ich mir einsetzen lasse? Ja, wenn euch das im Detail interessiert, kann ich euch wirklich, wie gesagt, nur nahelegen, einfach mal da reinzuschauen in die Grafiken. So eine ganz kurze Zusammenfassung, was sie selber so als Zusammenfassung des letzten Berichts angeben, ist, dass in einem Frischzyklus die Schwangerschaftsrate jetzt unabhängig vom Alter pro Transfer bei ungefähr 32% liegt. Es gilt, dass 71% aller Schwangerschaften, die eintreten, dann auch zu einer Geburt führen. Also insgesamt kann man so davon ausgehen, dass nach einem Behandlungszyklus man eine Wahrscheinlichkeit hat, dass man dann mit von ungefähr 20%, dass man ein Kind auf die Welt bringt. Bei den Auftauzyklen ist interessanterweise mittlerweile die Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger wird, eigentlich ähnlich hoch wie bei den Frischzyklen. Das hat sich verändert in den letzten Jahren. Das heißt, die ist dabei 29% pro Transfer. Insgesamt ist bei einem Kryozyklus die Geburtenrate pro Transfer liegt bei ungefähr 18%. Das ist ein bisschen geringer als bei Frischzyklen, aber jetzt gar nicht wesentlich geringer. Und das wird zum Beispiel so ein bisschen angekreidet in diesem Bericht, dass es keinen Grund gibt, dass die Kryozyklen nach wie vor nicht von der Krankenkasse finanziert werden. Wir wissen, ja, die Erfolge einer Kinderwunschbehandlung sind wirklich sehr stark altersabhängig. Da kann ich euch wieder nur nahelegen, schaut einfach mal in diese Grafik rein, das ist wirklich sehr eindrücklich. Man sieht ganz schön, dass so ab dem 36. Lebensjahr die Schwangerschaftsrate einfach sehr stark abnimmt und die Fehlgeburtenrate sehr drastisch ansteigt. Grob würde ich jetzt mal sagen, dass wenn man unter 30 ist, dass man eine über 40%ige Wahrscheinlichkeit hat, dass man schwanger wird in einem Transfer. Die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt liegt in der Altersklasse unter 15%. Bei 35-Jährigen liegt die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, so bei 40% noch, ist also auch noch sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt liegt ungefähr bei 15%. Und dann fangen jetzt irgendwann an, diese Kurven sich so ein bisschen zu kreuzen. Also die Schwangerschaftsrate, die nimmt jetzt deutlich ab. Wenn man sich jetzt 40-jährige Frauen anschaut, da ist die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, nur noch bei 25%. Wobei, wir erinnern uns, auch bei ganz, ganz gesunden Paaren in einem frischen Zyklus, bei jungen gesunden Paaren, ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht viel höher, dass man schwanger wird. Allerdings ist jetzt bei 40-jährigen Frauen die Fehlgeburtsrate wesentlich höher und liegt schon bei über 30%. Und dieses Muster, das wird dann immer ausgeprägter mit zunehmendem Alter. Insgesamt sind fast 3% aller lebend geborenen Kinder des Jahres 2017 nach einer Befruchtung außerhalb des Körpers geboren. 3% klingt nicht viel, aber wenn wir uns überlegen, wie viele Kinder jedes Jahr geboren werden, ist das echt verdammt viel. Und es wird immer so als Größenordnung angegeben, ja, in jeder Schulklasse sitzt mindestens ein Kind, welches sein Leben einer künstlichen Befruchtung verdankt. Soll heißen, ja, eine Kinderwunschbehandlung ist irgendwie erstmal nicht der Standard, es ist jetzt nicht der normale Weg in dem Sinne, aber im Endeffekt ist es mittlerweile ganz normal, dass Kinder durch künstliche Befruchtung zur Welt kommen. Super spannend finde ich, dass in dem IVF-Register immer ein großer Schwerpunkt darauf gelegt wird, was bringt es jetzt, wenn ich mir mehr Embryos auf einmal einsetzen lasse, wie verändern sich die Schwangerschaftsraten, wie verändern sich die Mehrlingswahrscheinlichkeiten, wie verändern sich die Fehlgeburtswahrscheinlichkeiten. Das finde ich total spannendes Thema. Da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil es einfach den Rahmen sprengen würde. Und ich glaube, das schauen wir uns mal separat an. Wenn es euch interessiert, dann guckt doch da einfach mal in die Grafiken rein. Ja, das war jetzt hier so ein kleiner Rundumschlag zum Thema Wahrscheinlichkeiten, Zahlen, Daten. Wie können wir uns informieren? Was ist normal? Was ist unnormal? Was sind so die Punkte, die ich jetzt hier wichtig finde? Also so ein Punkt, den man so im Kopf haben sollte, es kommt immer ganz drauf an, mit wem man sich vergleicht. Ich kann mich immer mit Leuten vergleichen, wo es viel besser läuft, dann bin ich ganz unnormal. Ich kann mich mit Leuten vergleichen, wo es ähnlich läuft, dann schlage ich schon mal gar nicht mehr so sehr aus dem Rahmen. Jetzt ist es aber so, dass ich in diesem Podcast natürlich das immer sehr auf mich beziehe und dass ich immer sehr viel von mir damit einbringe. Und das ist auch nochmal so an euch so der Hinweis, das, was bei uns passiert, hat noch lange nichts mit eurem Weg zu tun. Das heißt, es gibt durchaus auch viele Paare, die mehr Glück haben auf diesem Weg. Und es ist durchaus auch wahrscheinlich, dass es bei euch schneller klappen wird. Ja, der zweite Punkt, den ich aus der ganzen Geschichte so für mich ziehe, ist, dass ich eigentlich so etwas auf Kriegsfuß mit der Wissenschaft bin und mit diesen ganzen Zahlen, weil jede noch so gute Statistik und alle noch so guten Daten bringen mir persönlich überhaupt nichts, wenn ich immer zu den 5% gehöre, wo es nicht klappt. Ja, und der letzte Punkt, der vor allem für mich persönlich ein ganz wichtiger ist, ist, dass wir in der Wissenschaft oder in der Forschung uns oft nur das anschauen, was ganz häufig vorkommt, was ganz normal ist. Das heißt, uns interessiert eher, wie sieht so der Regelfall aus. Und es ist wirklich so in der Forschung, dass man oft ganz bewusst diese Extremfälle ausklammert, weil die so das Bild so verzerren können. Also wir nennen das in der Statistik auch Ausreißer, weil die einfach, die sind in dieser Verteilung, das sind so diese ganz äußeren Zipfel und die können so ein Bild ganz stark durcheinander bringen. Und auch ich selber habe in meiner Forschung oft gesagt, ja, diese Ausreißerwerte, die bringen irgendwie so das Bild durcheinander. Und was ich so für mich persönlich gemerkt habe, ist, man kann so ein Ausreißer sein, nicht nur so ein Ausreißerwert, sondern auch so ein Außenseiter, wie man sich fühlt. Man kann gefühlt ganz schön unnormal sein und auch im Vergleich wirklich unnormal sein. Das heißt aber nicht, dass man irgendwie ausgeklammert oder vernachlässigt werden soll. Denn auch wenn so eine, wenn manche Dinge ganz unwahrscheinlich sind, dass sie einem passieren, wenn sie einem dann passieren, sind die sehr reell und ganz schlimm und ganz beeinträchtigend für die Betroffenen. Und auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass man so eine Verkettung von ganz ungünstigen Verläufen hat, es ist trotzdem nicht ausgeschlossen. Und auch wenn es im Vergleich zu der ganzen Bevölkerung nicht viele Leute sind, denen das so geht, sind es dann so auf die Masse genommen auch nicht wenige Paare. Ja, so als abschließende Worte zu diesem Themenblock kann ich nur sagen, ich habe für mich irgendwie eingesehen, dass wir unnormal sind da in vieler Hinsicht. Aber für mich ist dieser unnormale Weg mittlerweile ganz normal geworden. Und ich habe den als etwas Normales in meinem Leben akzeptiert, weil mein Leben will ich nicht immer im Vergleich zu allen anderen sehen, bei denen es ganz anders läuft und die andere Voraussetzungen haben. Da wird man total wahnsinnig, wenn man sich immer nur damit vergleicht. Und in meinem Leben ist es jetzt nun mal normal, dass es so läuft. Und ich versuche einfach aus diesem Weg, der für uns jetzt Normalität und Realität ist, irgendwie etwas zu ziehen. Der Teil unserer Kinderwunschgeschichte, den ich euch heute erzählen möchte, beginnt im Herbst letzten Jahres, also vor ungefähr einem halben Jahr. Ich habe euch in der letzten Folge davon erzählt, wie wir im Kinderwunschzentrum mit unserer Behandlung angefangen haben, wie wir 3 Inseminationen hatten, eine IVF, 2 ICSIs und insgesamt 5 Embryotransfere. Und bis dato hat sich nie etwas eingenistet und ich hatte nie einen positiven Schwangerschaftstest. Ja, wir befinden uns jetzt im September letzten Jahres und wie ich schon angedeutet hatte am Ende der letzten Folge, war das für uns so ein Punkt in unserer Geschichte, wo wir uns neu sortiert haben. Man muss jetzt wissen, dass das Ganze auch damit zusammenfiel, dass ich meine Doktorarbeit eingereicht hatte und es war so ein bisschen so ein Cut, dass ich gesagt habe, boah, ich habe jetzt diese Doktorarbeit fertig. Wir haben jetzt diesen 5. Transfer hinter uns. Es war nichts mehr übrig, nichts mehr eingefroren an Embryos. Ich muss jetzt einmal durchatmen, Luft holen und dann können wir schauen, wie wir weitermachen. Und wir hatten uns damals entschieden, dass wir noch einiges an Diagnostik machen wollen und nochmal mehr der Sache auf den Grund gehen wollen, was eigentlich das Problem ist und dass wir auch nochmal abklären wollen, ob die Behandlung, die wir so machen, auch wirklich die richtige ist. Wir hatten deswegen verschiedene Dinge geplant. Wir gingen als erstes zum Humangenetiker und beim Humangenetiker ging es darum, dass untersucht werden sollte, ob unsere Chromosomenstruktur in Ordnung ist und ob wir überhaupt imstande sind, gesundes Erbmaterial weiterzugeben, also ob es da ein generelles Problem geben kann. Da kam bei uns überhaupt keine Auffälligkeit raus und es war klar, dass wir erstmal gesund sind soweit. Der nächste Schritt war dann, dass uns die Ärztin gesagt hat, sie würde einfach gerne rausfinden, auf welcher Seite jetzt das Problem liegt. Sie meinte, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder stimmt etwas mit den Embryos nicht und die sind irgendwie nicht in Ordnung und es kommt deswegen nicht zu einer Einnistung. Oder alternativ muss irgendwie ein Problem auf meiner Seite bestehen, also irgendwas in der Gebärmutter zum Beispiel, was dazu führt, dass es keine Einnistung gibt. Und sie meinte, das Ziel wäre jetzt einfach da nochmal genauer nachzuschauen, auf welcher Seite das Problem liegt. Ich kann gleich sagen, das ist aber nicht so einfach. Und wie viele hier wissen, das ist so eine der größten Herausforderungen im unerfüllten Kinderwunsch, dass man eigentlich nie wirkliche Antworten auf die Fragen bekommen kann. Was wir uns damals noch überlegt hatten, ist, dass wir unbedingt noch andere Meinungen uns einholen wollen. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Kinderwunschzentrum und mit der Behandlung, aber es ging uns einfach darum, dass das so ein wichtiges Thema ist. Und wir waren da auch an dem Punkt, wo die Krankenkasse da nichts mehr bezuschusst hat. Also es wurde auch auf einmal ein extrem teures Thema für uns, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach auf Nummer sicher gehen. Und das wurde tatsächlich auch von unserer Kinderwunschärztin total positiv aufgenommen. Grundsätzlich kann ich sagen, dass alles, was wir so an Diagnostik gemacht haben und an Behandlung vom anderen Kinderwunschzentrum so bestätigt wurde und wir eigentlich so beruhigt wurden, dass das, was wir machen, auch alles so seine Richtigkeit hat. Und wir haben uns dann sogar noch eine dritte Meinung nochmal von einem ganz anderen Kinderwunschzentrum in einer anderen Stadt eingeholt. Und da wurde tatsächlich auch nichts Zusätzliches mehr an Ideen gesagt. Also wir wussten dann an dem Punkt, dann Ende des Jahres auch, dass wir wirklich alles so getan hatten, was wir an Diagnostik bei uns sinnvoll war. Zusammen mit der Ärztin beschlossen wir dann nämlich, dass als nächstes ein ERA-Test und eine Biopsie der Gebärmutterschleimhaut bei mir ansteht. Und das war dann für Dezember letzten Jahres geplant. Der Eingriff, der dann wieder unter Vollnarkose erfolgte, war für mich schon in der Vorstellung anstrengend. Ich war echt im Herbst letzten Jahres so an dem Punkt, wo ich dachte, ich brauche einfach mal ein bisschen Ruhe davon. Und wir sind dann erstmal tatsächlich groß in den Urlaub gefahren nach Panama. Und ich bin einfach nur froh, dass wir das zu dem Zeitpunkt gemacht haben und dass ich wirklich mal auftanken konnte. Denn wie das so vielen geht, die sich in einer Kinderwunschbehandlung befinden, man neigt dazu, Urlaub ausfallen zu lassen und aufzuschieben, weil man immer versucht, alles mit seinen Zyklen zu arrangieren. Und für uns war das wirklich auch der erste Urlaub, ich glaube, innerhalb von 2 Jahren und der erste längere Urlaub. Und das war ganz wichtig. Ja, so ein bisschen entspannt und aufgetankt kamen wir aus dem Urlaub zurück. Und dann fand eben der ERA-Test und die Biopsie statt. Und um das zu verstehen, was der Sinn dahinter ist, muss man sich vorstellen, dass sich ein Embryo nur dann einnisten kann, wenn die Gebärmutterschleimhaut wirklich aufnahmefähig ist. Das heißt, die Gebärmutterschleimhaut muss den Embryo aufnehmen. Und es kann jetzt verschiedene Gründe geben, dass das nicht passieren kann. Also es gibt bestimmte Zelltypen und Zellstrukturen, die dazu führen, dass der Embryo nicht aufgenommen werden kann. Es gibt Entzündungen in der Gebärmutterschleimhaut, die dazu führen, dass sich ein Embryo nicht einnisten kann. Und dann ist es so, dass sich die Gebärmutterschleimhaut über den Zyklus hinweg verändert. Und der Zeitpunkt, an dem sie optimal aufnahmefähig ist, kann verschoben sein. Und sowas wird im ERA-Test untersucht. Der ERA-Test ist, soweit ich weiß, noch ein recht neues Testverfahren. Die Proben werden dann nach Spanien geschickt und dort ausgewertet. Und ich will jetzt hier nur kurz einfügen, dass ich ehrlich gesagt nicht wirklich sagen kann, wie sinnvoll es ist, den ERA-Test zu machen. Ich war immer so ein bisschen skeptisch, was diese ganzen Zusatztests und Verfahren angeht. Wir waren einfach im letzten Herbst an einem Punkt, wo wir nicht mehr weiter wussten und wo wir gesagt haben, ja, ehrlich gesagt, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach. Die Ärzte sind da, glaube ich, noch so ein bisschen gespaltener Meinung. Manche Zentren führen das gerne durch, manche nicht. Bei mir kam beim ERA-Test heraus, dass es tatsächlich eine leichte Verschiebung gab. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt wirklich etwas ist, was eine Einnistung verhindern kann, aber es ist immerhin ein Ergebnis, das dann auch beim nächsten Transfer berücksichtigt wurde. Außerdem kam heraus, dass ich erhöhte Plasmazellen habe und Plasmazellen sind ein Indikator für eine chronische Endometritis, also eine Entzündung der Gebärmutterschleimhaut und das kann und muss behandelt werden durch die Einnahme von Antibiotika zum Beispiel. Und das ist dann auch eine Sache, die vor dem nächsten Transfer stattfinden musste. Ja, so schlossen wir das Jahr 2019 ab mit diesen mehr oder weniger neuen Erkenntnissen. Ich war mir damals unsicher, ob das jetzt wirklich die Erkenntnisse sind, die einen Unterschied machen werden, aber es war zumindest mal ein Indikator. Ich begann dann über die Weihnachtstage mit einem neuen Zyklus erstmal wieder mit einer Downregulation. Also wir machten wieder ein langes Stimulationsprotokoll und ich sagte der Ärztin, dass ich mir eine etwas geringere Dosierung wünsche, weil mir der letzte Stimulationszyklus so sehr zugesetzt hatte. Und deswegen reduzierte sie die Dosis so ein ganz bisschen, also quasi eine Einheit. Es war immer noch eine sehr starke Stimulation, aber es führte dann schon dazu, dass es mir wirklich deutlich besser ging in dem Zyklus. Also ich hatte viel, viel weniger Beschwerden. Allerdings, was ich auch sagen muss, führte das zu sehr, sehr schlechten Stimulationsergebnissen. Und ich war extrem geschockt, als ich meinen ersten Ultraschall hatte und nur 7, ich glaube im ersten Ultraschall sogar nur 5 Follikel gesehen wurden. Und da rutschte mir wirklich das Herz in die Hose, weil ich dachte, gut, wir sind jetzt mit dem langen Protokoll, mit dem anderen Medikament, habe ich im letzten Zyklus oder im letzten Versuch 15 Eizellen am Ende gehabt. Ich glaube, es waren sogar 17 Follikel. Und jetzt habe ich mit der gleichen Behandlung 10 Monate später noch 5. Also das war für mich auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, so krass, es ist einfach nichts verlässlich. Ich kann mich auf nichts verlassen auf diesem Weg. Es kann einmal funktionieren und ich denke, jetzt habe ich den Weg gefunden. Und ein paar Monate später schaut die Sache schon wieder ganz anders aus. Also da war ich wirklich total schockiert. Und ich bin dann auch recht häufig da zum Kontrollieren gegangen, weil immer geschaut wurde, na, kommt noch was? Aber in meinem Kopf ging so, naja gut, ich habe jetzt hier 5 Follikel, da sind vielleicht 4 oder 3 Eizellen drin. Und wenn ich meine Befruchtungsrate der letzten Versuche nehme, habe ich am Ende vielleicht eine befruchtete Eizelle. Und ob die sich dann auch noch entwickelt, also das wäre schon wirklich der größte Glücksfall. Also in meinem Kopf war so, ich mache das jetzt, ich mache die Punktion und ich werde nichts übrig haben. Also das war so meine Rechnung, die ich im Kopf hatte, einfach so basierend auf meiner Erfahrung. Unser Plan war für diesen Zyklus, und das geht jetzt nochmal in Richtung Diagnostik, dass wir zum ersten Mal eine Polkörperdiagnostik machen wollten. Eine der Ideen, die aufgekommen war im Herbst, ist, dass vielleicht auch mit unseren Embryonen irgendetwas genetisch nicht in Ordnung sein könnte, was dazu führt, dass sie gar nicht erst lebensfähig sind und sich nicht einnisten. Ja, unsere Ergebnisse sind immer so ein bisschen komisch. Also die Stimulation spricht so schlecht an. Es gibt diese komischen Befruchtungsergebnisse, schlechte Befruchtungsrate. Oft entwickeln die sich auch nicht so gut. Und die Ärztin meinte, naja, vielleicht ist doch irgendetwas eher generell mit meinen Eizellen nicht in Ordnung. Es könnte sein. Sie meinte, es ist total unwahrscheinlich. Ich bin so jung, dass sie eigentlich nicht davon ausgehen würde. Aber wir könnten es uns jetzt einfach mal anschauen, da wir jetzt schon so weit sind. Und das mit der Polkörperdiagnostik ist, was ich jetzt auch so dann mitbekommen habe, weil wir ja da noch bei anderen Kinderwunschzentren angefragt hatten, das ist ein bisschen so eine Ansichtssache oder so eine Gefühlssache, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Also ich habe da sehr verschiedene Rückmeldungen bekommen. Es gibt Zentren, die da total drauf pochen und total drauf bauen und sagen, das ist total sinnvoll, das zu machen. Dann gibt es wieder andere, die sagen, naja, also der Erkenntnisgewinn ist eigentlich sehr gering und es ist einfach nur teuer. Die Polkörper entstehen bei der Reifung einer Eizelle und enthalten das Erbmaterial dieser Eizelle. Das heißt, aus diesen Polkörpern kann man ablesen, ob der Chromosomensatz, der in diesem Erbmaterial steckt, ob der in Ordnung ist, ob es da irgendwelche Verschiebungen gibt oder irgendwelche Fehler. Das heißt, wenn man sich diese Polkörper anschaut, dann kann man erfahren, ob es sich so auf den ersten Blick erstmal um eine gesunde Eizelle handelt. Es ist so, dass wenn die Eizelle mit dem Spermium verschmilzt, dann beginnt ja die Zellteilung und bei dieser Zellteilung teilt sich auch der Polkörper, also es werden Teile so abgetrennt und die kann man dann direkt nach der Befruchtung oder nach der ersten Teilung, glaube ich, entfernen und untersuchen. Soweit ich es verstanden habe, ist die Polkörperdiagnostik so ein bisschen umstritten, weil um diese Polkörper zu untersuchen, müssen diese von den Eizellen abgetrennt werden. Also es ist durchaus ein invasiver Eingriff in die Eizelle. Man weiß nicht genau, was es macht. Andererseits ist es aber eben der Fall, dass nicht alle Eizellen, die eine Frau hat, auch gesund sind und in Ordnung sind. Und es kann vorkommen, dass das bei manchen Frauen bei sehr vielen Eizellen der Fall ist. Und wenn man diese im Vorfeld einfach schon erkennen kann, diese kaputten Eizellen, dann kann man der Frau unter Umständen eben auch Transfere oder sogar Fehlgeburten ersparen. Ein großer Nachteil an der Polkörperdiagnostik ist, sie ist arschteuer. Ja, die Polkörper, die werden eben nach der Befruchtung der Eizellen abgetrennt. Und die Idee, die wir hatten zusammen mit der Ärztin, war, dass man einfach in diesem Zyklus mal schauen könnte, dass man einfach mal meinen Satz an Eizellen sich anschaut und schaut, ob von diesen Eizellen generell irgendwie alle fehlerhaft sind. Um jetzt zurückzukommen zu meinem Behandlungszyklus. In meinem Kopf hatte ich so diese Vorstellung, dass wir jetzt so eine große Anzahl an Eizellen einfach mal untersuchen lassen würden, um endlich eine Antwort zu bekommen. Und nun saß ich da auf dem Stuhl beim Ultraschall und in meinem Kopf war so, naja, wir werden am Ende wahrscheinlich ein Embryo haben. Also hier groß schlau werde ich garantiert nicht aus dem Zyklus. Und das war für mich eine ziemlich große Frustration an dem Punkt. Noch dazu muss man sagen, die Polkörperdiagnostik ist tatsächlich sehr teuer. Also man zahlt bei uns im Kinderwunschzentrum pro Eizelle 600 Euro. Und dann zahlt man nochmal, ich glaube, es wird von einem externen Labor durchgeführt, man muss dann nochmal Transportkosten zahlen. Aber man kann sich das natürlich hochrechnen, wenn man da jetzt irgendwie so 5 Eizellen hat, dann ist man gleich bei 3.000 Euro allein für die Diagnostik. Weil ich mir irgendwie eh sicher war, dass am Ende diese Eizellen es nicht schaffen würden, sich irgendwie groß zu Blastozysten zu entwickeln, vereinbarte ich dann mit der Ärztin, dass die Polkörper zwar abgenommen werden nach der Befruchtung, dass man die dann aber einfriert und erstmal wartet, was sich überhaupt von meinen Embryos weiterentwickelt. Und erst an dem Punkt, wo man rausgefunden hat, welche unserer Embryos überhaupt zu Blastozysten würden, würden wir dann die Polkörperdiagnostik machen. Das hat uns in dem Fall einfach sehr viel an Kosten erspart, weil man sich dann wirklich nur die Embryos anschaut, die sowieso ja schon die ersten 5 Tage irgendwie überstanden haben. Ich hatte jetzt meine Ultraschalluntersuchung diverse, ich hatte meine Punktion, wurde schon freudig begrüßt von der Anästhesistin, die nur meinte, na, sie waren aber auch schon ganz schön oft hier, ihre Akte ist aber auch schon dick. Das war jetzt ja schon meine 6. Narkose, die ich da hatte. Und es wurden mir tatsächlich 7 Follikel entnommen. Es tauchten da noch welche auf. Ich hatte 6 Eizellen. Und ja, der große Schock, also in diesem Fall erstmalig ein wirklich positiver Schock, von diesen 6 Eizellen ließen sich tatsächlich 5 befruchten. Ihr könnt euch das Gefühl nicht vorstellen. Ich war so überglücklich von diesem Ergebnis. Es war auf einmal, ich habe so eine richtige Leichtigkeit in mir gespürt und war total hin und weg und bin wirklich so durch die Gegend gehüpft und dachte so, boah, krass, jetzt läuft's einfach. Und das ist so verrückt, weil bis zu dem Zeitpunkt war dieser Zyklus schon so komisch und ich habe wieder gemerkt, ja, es läuft einfach immer anders. Diesmal hat es mit der Stimulation überhaupt nicht geklappt und auf einmal war die Befruchtung total gut. So warteten wir ab. Ich war irgendwie sehr glücklich, weil ich so dachte, naja, das ist doch jetzt echt ein guter Anfang hier. Wir haben hier 5 befruchtete Eizellen, was ich nie gedacht hätte. Ja, so rief ich dann an am 6. Tag, um zu hören, wie viel Blastozysten wir denn hätten. Ja, und da kam dann der große Schock. Es wurde uns nämlich gesagt, dass es gar keine Blastozyste gibt. Also, dass sich gar keiner unserer Embryos weiterentwickelt hat. Und sie meinten dann, ja, ich soll doch nochmal am nächsten Tag anrufen, denn es kann durchaus vorkommen, dass die auch noch etwas verspätet sich weiterentwickeln. Ja, so rief ich dann am nächsten Tag an und am nächsten Tag hieß es, nee, es hat sich leider wirklich gar nichts weiterentwickelt. Und sie meinte, es tut ihr auch wirklich leid, sie kann sich das jetzt auch nicht erklären. Sie meinte, ich soll noch mal am nächsten Tag anrufen. Sie würden die erst am nächsten Tag dann entsorgen. Aber sie würde jetzt nicht damit rechnen, dass da noch was passiert. Ja, das war echt ein Schlag in die Fresse, kann ich sagen. Also das saß echt richtig tief. Ja, ich war total fertig mit den Nerven, wirklich. Damit hatten wir einfach nicht gerechnet an dem Punkt. Also es war einfach nur ein Auf und Ab, dieser Zyklus. Und es war so ein Emotionsauf und Ab. Es ging irgendwie um echt viel für mich an dem Punkt. Und man darf ja auch nicht vergessen, es geht ja auch wirklich um viel Geld an dem Punkt. Also das waren ja schon tausende Euro, um die es da ging. Und ich dachte so, boah, ey, das ist jetzt echt ein Endpunkt, ne? Ja, wir haben uns dann irgendwie noch einen netten Abend gemacht, sind irgendwie essen gegangen und waren einfach nur angepisst von allem. Und ja, am nächsten Morgen rief ich dann da im Labor an, einfach um nochmal zu hören und bekam die Nachricht, dass sich jetzt doch noch ein Embryo zur Blastozyste entwickelt hat und sie überhaupt nicht damit gerechnet haben. Und ja, und so saß ich da. Ich dachte, es gibt kein Embryo und auf einmal gab es den Ultraspätzünder und wir warteten auf die Ergebnisse der Polkörperdiagnostik. Und ich machte mir ehrlich gesagt überhaupt keine Hoffnung an dem Punkt, weil ich dachte so, naja, also come on, Embryo hier, schon irgendwie 2-3 Tage verzögert. Naja, was soll das schon werden? Und tatsächlich kamen die Ergebnisse zurück und es war unauffällig und die Eizelle sah gut aus und der Embryo wartete auf den Transfer. Ja, das war jetzt Anfang des Jahres, Januar, Februar, und es war so eine ganz komische Phase für mich. Ich hatte ganz plötzlich einen neuen Job gefunden. Ich verteidigte noch meine Doktorarbeit, schloss alles ab. Und in meinem Kopf war dann so der Plan, naja, ich habe dann nochmal 2 Wochen frei. Am 1. April fängt meine neue Arbeit an. Ich mache dann noch den einen Transfer, einfach damit die Sache irgendwie abgeschlossen ist. Dann ist einfach Ende erstmal, alles durch und dann kann ich erstmal neue Arbeit anfangen und dann sehen wir, wie es weitergeht. So kam es zu unserem 6. Transfer. Diesmal nahm ich, wie gesagt, wegen der Plasmazellen im Vorfeld Antibiotika ein und wieder die geballte Medikamentenladung während, vor und nach dem Transfer. Der Transfer fand statt an meinem vorletzten Arbeitstag. Das fiel alles zusammen mit hier dem Ausbruch von Corona und diesem ganzen Chaos. Und eigentlich hatte ich geplant, dass ich meinen lang ersehnten Urlaub irgendwo ganz anders verbringe und mich schön ablenke von meiner Wartezeit. Und nun saß ich hier im Wohnzimmer und drehte Däumchen und wartete ab, was passiert. Ja, irgendwie habe ich die Wartezeit ganz gut überstanden, unter anderem indem ich mich mit diesem Podcast hier beschäftigt habe. Und es kam der erste Bluttest. Ja, und jetzt beginnt eine Geschichte, wie wir sie bis dahin noch nicht gekannt haben. Und auf einmal war alles ganz anders und nahm einen ganz anderen Weg ein. Der erste Bluttest war uneindeutig. Das Kinderwunschzentrum meinte eben, ja, also es ist uneindeutig. Das ist kein negativer Befund, aber jetzt auch kein eindeutig positiver. Wir müssen jetzt einfach nochmal abwarten und ich soll in 3 Tagen wiederkommen. Ja, für alle hier, die diese Wartezeiten schon durchgemacht haben, Ihr könnt euch vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man dann endlich den Test hat und die Aussage bekommt, es ist uneindeutig. Ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Ich wartete schön brav ab, ging an dem Montag zum Test und bekam die Rückmeldung, es ist uneindeutig. Die HCG-Werte sind angestiegen, aber sie sind jetzt nicht so angestiegen, wie sie eigentlich sollen. Ich soll jetzt nochmal 2 Tage abwarten. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wie sich das dann angefühlt hat. Ich war echt einfach nur noch angepisst von der Sache. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte jetzt einfach wissen, was Sache ist. Ich hatte dann irgendwie auch das Gefühl, ja, jetzt so langsam fühle ich mich auch so, als würde ich einfach meine Tage bekommen. Ich ging am Mittwoch zum Bluttest, rief an und fragte nach den Ergebnissen. Und mir wurde gesagt, es schaut super aus. Die Werte sind gestiegen, die HCG-Werte sind so gestiegen, genau wie sie sollen. Wir können jetzt einen Termin für einen Ultraschall ausmachen. Und ich war total verdattert. Also, ich kann euch sagen, ich habe an dem Punkt wirklich nicht damit gerechnet. Also, ich hatte mit dem Zyklus abgeschlossen. Ich hatte sowieso im Vorfeld schon mit dem Zyklus so ein bisschen abgeschlossen. An dem Punkt dachte ich, das kann nicht gut ausgehen. Und ich wusste überhaupt nicht, was sie mir da jetzt sagt. Und ich war so ein bisschen dumm am Telefon. Ich meinte nur so, hä, was bedeutet das denn jetzt? Heißt es jetzt, ich bin schwanger? Und dann meinte sie so, ja, natürlich sind sie schwanger. Und ich konnte damit nichts anfangen. So. Ja, wir machten dann den Ultraschall für die nächste Woche aus. Ein paar von euch waren ja vielleicht schon an dem Punkt, man überlegt jahrelang. Also wir hatten 5,5 Jahre jetzt versucht, dass ich schwanger werde. Und in meinem Kopf habe ich mir immer ausgemalt, wie ist es, wenn ich einmal höre, dass ich schwanger bin? Wie reagiere ich? Was passiert dann? Wie sage ich es meinem Mann? Wie verbringen wir dann den Tag? Auch so ein bisschen, wie ich das in dem Trailer schon geschildert habe. Ja, und dann ist es so anders. Und ich war einfach nur so total verdattert. Ja, ich habe mich total gefreut und war einerseits und andererseits war ich auch ganz angespannt, weil ich wusste, naja, der positive Test alleine ist halt wirklich noch nichts, ne? Ich muss jetzt einfach mal abwarten. Und so wartete ich wieder und wartete die nächsten Tage und die Woche drauf ging es zum Ultraschall. Es ist ja mittlerweile dann auch alles so komisch gewesen. Ich habe festgestellt, wie bei jedem Termin im Kinderwunschzentrum so die Corona-Maßnahmen immer strenger wurden. Mittlerweile, natürlich musste ich alleine hingehen zum Ultraschall und musste jetzt auch mit Mundschutz rein und alles. Und ich war entsetzlich angespannt, weil ich überhaupt nicht wusste, was da auf mich zukommt. Und sie machte den Ultraschall und schaute sich das an und es gab eine Fruchthöhle in meiner Gebärmutter, das erste große war geschafft. Und sie meinte dann aber, naja, diese Fruchthöhle ist schon extrem klein. Also sie rechnete dann irgendwie noch 2-mal hin und her und meinte, also sie hätte sie sich wirklich größer gewünscht und ja, das schaut schon soweit in Ordnung aus, aber sie wäre jetzt gerade irgendwie nicht zu optimistisch. Also das schaut jetzt irgendwie nicht so ganz aus, wie sie sich's vorstellt. Aber sie meinte, am Endeffekt spricht das HCG und wir nehmen jetzt einfach nochmal Blut und schauen, was ist. Ja, so eine Antwort, ja, ist irgendwie gut, aber dann auch nicht so gut. Das ist an so einem Punkt natürlich jetzt auch nicht das, was man unbedingt hören will. Und ich war total angespannt, wusste überhaupt nicht, was ich irgendwie, es warteten so einige Leute, hatten dieses Chaos mitbekommen, auch so meine Eltern, und die warteten auf irgendeine Aussage. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und so warteten wir erstmal, dass die HCG-Ergebnisse da waren. Und ja, die HCG-Werte hatten sich soweit gut entwickelt. Es gab Entwarnung. Ja, und das war dann auch so der Punkt, wo wir anfingen, so ein bisschen hoffnungsvoll zu werden. Also ich war sehr vorsichtig. Ich wusste, gut, es gibt noch keinen Herzschlag. Ich weiß noch nicht, dass alles gut ist. Aber so in dem Punkt kam es dann schon durch die Tage, dass wir immer dachten, so wow, Das wäre jetzt echt einfach der Oberhammer. Das wäre einfach total krass. Das war auch meine erste Arbeitswoche. Ich fing dann am nächsten Tag das Arbeiten an und hier in dem Corona-Homeoffice, alles ist sowieso ein bisschen chaotisch, waren, kam mir das irgendwie auch so ein bisschen vor wie so einem schlechten Film, dass ich jetzt hier auch so einen neuen Job anfange und bin irgendwie schwanger. Ja, und das war was, was ich schon so als Idee so jetzt so in meinem Kopf festsetze. So, ich bin jetzt einfach schwanger. Ich war irgendwie so ganz, eigentlich recht gelassen, aber schon positiv. Und dann Sonntagabend fing es ganz plötzlich an, dass ich total angespannt wurde. Und zwar war das so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich so einen Hauch Blutschimmer sehe. Aber wirklich, es war so ein Hauch, also es war eigentlich nicht zu sehen, also nur für geschulte Augen, würde ich jetzt sagen. Aber mir rutschte wirklich das Herz in die Hose und ich dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, irgendwas läuft hier falsch. Und ich war so übelst angespannt und wartete dann auf den Ultraschalltermin, der war zum Glück am nächsten Tag, aber erst nachmittags ging da zum Kinderwunschzentrum, ging nochmal, als ich dort war, auf Toilette und hatte da an dem Punkt dann das erste Mal wirklich, dass da auch so ein bisschen so Schmierblutungen waren und dachte, na gut, ich bin jetzt eh in 5 Minuten beim Ultraschall und ging da rein. Und erzählte ihr das auch und sie meinte, na, wir gucken jetzt mal. Ja, man sah immer noch die Fruchthöhle. Die Fruchthöhle war auch ein bisschen gewachsen seit dem letzten Mal. Sie meinte aber, ja, die ist wirklich nach wie vor, die ist zwar gewachsen, aber das ist einfach irgendwie immer noch wirklich sehr, sehr klein. Und sie hat sich das wirklich gewünscht, dass die jetzt ein bisschen größer wird. Ich war in dem Zeitpunkt in der 7. Woche, also man hätte eigentlich auch schon irgendwie ein bisschen was sehen können, auch eigentlich schon einen Herzschlag unter Umständen hören können. Und es waren irgendwie so Ansätze von so einem Dottersack zu sehen, aber jetzt auch nicht viel mehr. Und sie meinte so, sie wäre jetzt verhalten positiv, meinte sie. Wenn man sowas hört, wenn man da so beim Ultraschall ist, dann ist es nicht so einfach. Und sie meinte wieder, ja, wir müssen jetzt einfach die HCG-Ergebnisse abwarten. Der Ultraschall alleine spricht halt nicht für sich. Der Ultraschall alleine schaut nicht so gut aus. Aber wenn sich jetzt die HCG-Werte wieder gut entwickelt haben, dann kann man eigentlich nichts sagen. Und sie meinte, wir bleiben jetzt einfach engmaschig dran. Ja, das war dann nachmittags und die Ergebnisse kam erst am nächsten Mittag und ich war einfach so ein Nervenwrack. Ich war so angespannt. Ich dachte nur so, boah, ich muss jetzt einfach wissen, was los ist. Ja, am nächsten Mittag kam dann der Anruf, dass sich die HCG-Werte nicht entwickelt haben, so wie sie sollen, und dass ich die Medikamente alle absetzen soll und dass das jetzt das Ende der Schwangerschaft war. Und so ging ein ganz anderes, neues Warten los, das Warten auf die Fehlgeburt. Das war alles auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit dem, was ich zuvor erlebt hatte. Ich will jetzt wirklich auch heute da nicht im Detail drauf eingehen, wie die nächsten Wochen aussahen. Es hat sich nämlich leider herausgestellt, dass schwanger werden verdammt schwer sein kann, aber so eine Fruchthülle wieder loszuwerden oder ein Embryo wieder loszuwerden auch ganz schön schwer sein kann. Die letzten Wochen waren echt körperlich eine krasse Herausforderung für mich. Und ich bin da gerade erst so wieder rausgekommen, dass ich die ganze Erfahrung jetzt noch nicht so im Detail erzählen will. Das würde jetzt auch wirklich die Geschichte sprengen. Ich finde, es ist wichtig, darüber zu reden, denn auch Fehlgeburten sind ein Thema, das verschwiegen wird, über das nicht so viel gesprochen wird. Und ich denke, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo ich da gerne auch noch mal ein bisschen ausführlicher mit euch drüber sprechen will. Ja, ich sitze jetzt hier. Es ist Anfang Mai. Der Behandlungszyklus hat Ende Dezember angefangen. Es sind jetzt über 5 Monate vergangen. Ich schaue hier so aus dem Fenster, es regnet draußen. Es schaut echt ziemlich mies gerade aus. Aber die Bäume blühen schon. Es ist irgendwie krass, was so in dem letzten halben Jahr passiert ist. Ich hätte nie gedacht, dass sich der Weg irgendwie so entwickelt. Ich hab nicht damit gerechnet, nochmal schwanger zu werden. Ich hatte mich wirklich damit so angefreundet, dass das nicht passieren wird. Wir hatten uns so einen Weg ausgemalt in unserem Kopf, wie so das Jahr aussehen soll, wie viele Behandlungen wir noch bereit sind zu machen, was für uns noch Sinn hat. Und diese Erfahrung hat uns komplett aus der Bahn geworfen. Die hat irgendwie alles wieder durcheinander gebracht. Und da müssen wir uns jetzt auch erstmal neu ordnen, neu sortieren, um zu sehen, was geht überhaupt noch, wie soll es weitergehen. Ich wollte an dieser Stelle einfach noch erzählen, dass, wie ich gerade schon erwähnt habe, dass in der Zeit, wo ich auf die Ergebnisse vom Transfer wartete, dass ich da angefangen habe, diesen Podcast aufzunehmen und alles zu planen und die Website aufzubauen. Und ich dachte, naja, das ist jetzt doch super. Ich habe echt irgendwie eine krasse Geschichte hinter mir und ich finde es irgendwie toll, sich auszutauschen. Und in dem Moment, als dann dieser positive Schwangerschaftstest da war, wusste ich nicht, was ich machen soll mit dem Podcast. Also unabhängig von allen anderen Sorgen, die ich hatte, war ich ganz verunsichert, was ich mit dem Podcast machen soll. Und dachte, das ist irgendwie jetzt eine total doofe Position, in der ich bin, als frisch Schwangere hier über unerfüllten Kinderwunsch zu reden, wobei sich eigentlich nicht wirklich was ändert an meinen Überzeugungen und an meinem Anliegen. Aber ich habe dann das tatsächlich pausiert und erst in dem Moment, als ich dann wusste, dass das es jetzt eben auch nicht war und unser Weg auf jeden Fall weitergehen wird, dachte ich, ja, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das erst recht. Und das ist eigentlich verrückt, weil das war eine Phase, wo ich jetzt wirklich auch andere Sorgen hatte in den letzten Wochen. Aber das war für mich genau der Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt und nicht wann anders. So, das war's für heute. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich kann euch beruhigen, ich will das jetzt nicht weiter so machen, dass jede Folge länger wird als die vorherige Folge. Es ist mir aufgefallen, dass ich das gerade so einen sehr starken Anstieg gab von Folge zu Folge. Es ist jetzt sowieso auch so, dass die zukünftigen Folgen ein bisschen anders ablaufen werden, weil meine Geschichte jetzt ja so weit erzählt ist bis zum heutigen Stand. Und dann wird sich auch das Format ein bisschen ändern. Ich habe total viel auf meiner Liste an Ideen und an Dingen, über die ich unbedingt mit euch sprechen will. Wenn ihr aber auch irgendwelche Herzensanliegen habt oder Themen, die ihr total interessant fändet, hier zu diskutieren, dann lasst mich das doch sehr, sehr gerne wissen. Ihr könnt mir jederzeit eine E-Mail schreiben an podcastmaybebaby@gmail.com. Ihr findet mich auf Instagram unter @maybebabypodcast. Alle Infos findet ihr außerdem auch auf der Homepage www.podcastmaybebaby.wordpress.com. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr eine Bewertung dalasst oder wenn ihr ein Review schreibt, damit auch andere Leute den Podcast finden. Abonniert den Podcast, wenn es euch gefällt, und dann sehen wir uns oder hören uns in 2 Wochen wieder.